Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Also erstmal nochmal allen ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Was die Veranstaltung hier angeht von der Organisation her, wir haben ja außer heute noch drei weitere Termine, also morgen und dann nochmal Anfang Februar, ich glaube 4., 5. Februar oder so, nochmal so ein Wochenende. Und es ist so, dass ich im Moment im Gespräch bin mit einem Experten für Asterisk, diese Open-Source-Telefonielösung, was ich eine sehr interessante Ergänzung zu dem nur theoretischen Zeug finden würde, was wir bei Telekommunikation gemacht haben. Ich weiß aber noch nicht, ob das wirklich was wird. Also ich habe da angefragt, ob der Lust hat, das zu machen und habe bisher keine Äußerung dazu bekommen. Das wäre halt schön, der könnte, wenn er kommen würde, auch ein paar so IP-Telefone mitbringen und die dann halt über so ein kleines lokales Netz, was man dann aufbaut, einfach verbinden und dann kann man einfach so Konfigurationsdateien ansehen und schauen, wie die Kommunikation mit dem Server geht. Falls wir dann hier irgendwie Internetzugang hätten, könnte man sogar versuchen, einen Connect nach draußen zu kriegen und praktisch von so einem IP-Phone aus eine Telefonverbindung aufzubauen ins Festnetz oder zu einem Handy oder sowas. Also das wäre der Plan und wenn das klappt, dann ist es auf jeden Fall nicht morgen, sondern im Februar an allen Termine. Es kann aber sein, dass das nicht klappt, dann würde ich Ihnen was über Asterisk erzählen, was aber dann halt nicht so spannend ist, weil mir auch die Hardware fehlt, um da irgendwas mit vorzuführen. Und ich würde dann eher was Allgemeines dazu erzählen, während der Experte, den ich da gerne hätte, halt ein Praktiker ist, der irgendwo am Lehrstuhl so ein System betreut und sich ganz gut damit auskennt. Ansonsten habe ich am Programm jetzt von Vorlesungsinhalten und was dann auch für Sie, für die Prüfung interessant ist, nur noch vorgesehen, das, was ich heute mache. Ja, das heißt, das ist nochmal eine Ergänzung zu dem Thema, mit dem wir angefangen haben, wo es um Datenformate und sowas ging. Und heute erzähle ich ein bisschen was über Paketformate und Archivformate und sowas. Und da werden wir eventuell morgen ein bisschen praktische Übungen noch zu machen. Das ist generell dann auch das Programm für den Rest, für die restlichen Termine. Also unabhängig jetzt davon, ob wir diesen Experten noch kriegen oder nicht, wird es so sein, dass ich ab morgen anfangen will, den alten Stoff nochmal zu wiederholen und jeweils mit Übungsaufgaben dazu. Also ich werde dann nicht mehr so viel erzählen, sondern im Prinzip zu einem Themenblock eine kurze Zusammenfassung anhand von ein paar Folien geben, vielleicht eine halbe Stunde lang oder so. Und dann bekommen Sie ein Aufgabenblatt, wo Sie sich mit beschäftigen können und versuchen können, die Sachen zu bearbeiten. Ja.
Ist es dann quasi die Prüfungsvorbereitung?
Das wäre dann die Prüfungsvorbereitung, ja. Ja. Also das heißt natürlich nicht, dass alles, was jetzt in den Aufgaben dann irgendwie nicht vorkommt, dass das alles nicht prüfungsrelevant wäre oder so. Aber es ist sicher so, dass ich mir nicht irgendwelche Aufgaben dann überlege, die sie bearbeiten jetzt und das Thema kommt dann irgendwie gar nicht in der Prüfung vor. Ja, also es wird schon sinnvoll sein, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Aber es ist dann eben größtenteils etwas, was sie einfach selber machen und ich bin halt da, um Fragen zu beantworten oder sowas. Ne? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Ergänzung zu dem, was wir an den ersten drei Terminen, glaube ich, gemacht hatten. Da haben wir das nur ganz knapp angesprochen und jetzt kommt einfach eine etwas ausführlichere Darstellung von dem Thema nochmal. Es wird also um Kompressions- und Archivformate gehen. Wir werden sehen, dass es teilweise die Möglichkeit gibt, einzelne Dateien einfach direkt zu komprimieren. Das ist so der klassische Linux- oder Unix-Weg. In anderen Bereichen ist es eher üblich, dass man so ein Archiv verwendet, wo mehrere Dateien immer drinstecken können. Und so der klassische Windows-Anwender, der wird auch eine einzelne Datei halt in ein ZIP-Archiv reinpacken, weil er nichts anderes zur Verfügung hat. Das ist eine Sache, die wir uns anschauen, wobei es dann nur grundsätzlich darum geht, was gibt es für Formate und was kann man damit machen, aber es geht nicht darum, wie jetzt zum Beispiel die Kompressionsalgorithmen da drin funktionieren. Ja, wenn man das besprechen wollte, müsste man relativ viel Mathematik da einbringen und das führt über das hinaus, ja, was das vom Sinn her haben soll. Also da könnte man eine eigene Veranstaltung dazu machen, wie Kompression richtig funktioniert. Und nach diesem kurzen Überblick über solche Archiv- und Kompressionsformate werde ich Ihnen ein bisschen was zu Software-Paketformaten erzählen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von Ihnen regelmäßig mit Linux arbeiten. Ja, okay, ist also gemischt. Ich werde ein bisschen was über RPM- und Debian-Pakete erzählen, die halt, ja, also die beiden Hauptformate sind, in denen irgendwie Software verteilt wird, und auch über den Einsatz von Repositories. Und aus den anderen beiden interessanten Welten, also Windows und macOS, erzähle ich nur ein bisschen was dazu. Bei Windows gibt es dieses MSI-Format, was praktisch für automatische Installationen von Software genutzt werden kann. Und bei macOS gibt es eigentlich nichts Richtiges, was irgendwie eine Installation vernünftig betreibt. Da wird Software in der Regel in so Disk-Images verteilt, also in so DMG-Dateien, die dann eingebunden werden. Aber das gucken wir uns dann alles in Ruhe an. Ja, fangen wir also an mit Komprimierung. Und das ist eben ein Phänomen, also wenn es jetzt darum geht, reine Dateien einfach nur zu komprimieren, das macht man eigentlich nur in der Unix-Welt. Weil wenn Sie jetzt einen macOS-Rechner haben, da werden Sie auch diese Tools, gzip und bzip2 und so weiter, drauf installiert haben, aber ich vermute, dass die meisten Mac-Anwender diese Tools nicht verwenden. Ja, die sind halt da, weil unter der Mac-Oberfläche ja auch ein Unix-System läuft. Aber der klassische Mac-Anwender ist halt auch so ein Fensterbeweger und macht dann auch ZIP-Archive. Ja, und in der Windows-Welt ist eben gibt's eine große Vielfalt auch von Archiven oder Archivformaten. Da ist das ZIP-Format sicher das Wichtigste, ist auch eines der ältesten. Es gibt aber auch verschiedene Alternativen. Also relativ modern ist zum Beispiel dieses 7-ZIP oder 7-ZIP, ich weiß nicht, wie die sich hier aussprechen, ob... Also die haben dann so Dateiendungen .7z. Ja, es gibt auch ein Tool, was so heißt, also was auch 7-Zip oder 7-Zip heißt, und das beherrscht ganz viele verschiedene Archivformate. Das ist ganz nützlich, das zu haben. Hier oben nochmal. Vom Prinzip machen diese Tools hier, gzip, bzip2 und Compress, machen all das Gleiche. Die nehmen eine Datei, machen die mit ihrem jeweils eigenen Kompressionsalgorithmus klein und überschreiben die Originaldatei damit. Ja, also wenn man so ein Tool anwendet auf eine Datei, dann ist die Datei anschließend weg, die Originaldatei, und stattdessen hat man eine komprimierte Version und man erkennt die neue Datei daran, dass sie genauso heißt wie die alte, nur mit einer zusätzlichen Änderung hinten dran. Also es wird an die vorhandenen Dateiendungen so ein .gz oder bz2 oder ein großes Z dran gehängt. Dieses große Z, das ist die Dateiendung von dem, was das Compress-Programm erzeugt. Und Compress ist ein uraltes Unix-Tool, das wirklich nicht mehr verwendet wird, um neue komprimierte Dateien zu erzeugen. Aber man findet gelegentlich beim Surfen im Internet noch irgendwelche Dateien, die halt eine .z-Endung haben. Und es gibt das Tool auch heute noch. Also wenn man will, kann man das auf einer Linux-Kiste installieren zum Beispiel und dann was mit Compress machen. Wir werden aber gleich auch einen Ausschnitt sehen, wo ich das mal gemacht habe. Und dann sehen Sie, dass es keine gute Idee ist, das einzusetzen, weil es nämlich nicht besonders gut komprimiert. Ja. Da sind wir auch genau an der Stelle. Das sind einfach mal ein paar Kommandozeilenbefehle, die ich unter Linux eingegeben habe. Gzip und bzip2, diese beiden Tools, die sind standardmäßig auf jedem Linux-System installiert. Sie kriegen dieses ganze Zeug auch für Windows. Ja, also wenn Sie eine Windows-Maschine haben und diese Zykwin-Tools nachinstallieren, also Zyk wie Cygnus, CYG und dann Win wie Windows, ich weiß nicht genau, wie die Webseite heißt, zykwin.com oder .org oder irgendwas, da gibt es so ein Installationspaket und da kann man sich die ganzen Standard Kommandozeilen-Tools aus der Linux-Welt kann man sich runterladen und installieren. Man kann sogar einen X-Server einrichten und dann auch grafische Unix-Anwendungen, die halt portiert wurden auf Windows, da laufen lassen. Das habe ich, glaube ich, auch hier auf der Windows-Kiste drauf. Also der Rechner läuft jetzt gerade unter Linux, aber wenn er unter Windows läuft, dann habe ich da auch meine ganzen Unix-Tools. Und also da kann man also auch diese gzip und bzip2 und so weiter, die kann man auch unter Windows dann verwenden. Ja, was manchmal nützlich ist, wenn man zum Beispiel eine Datei mit Endung .bz2 bekommt und die halt entpacken muss auf einem Windows-Rechner. Was ich hier gemacht habe, ich habe mir irgendeine HTML-Datei rausgegriffen. Ich glaube, das ist die von der Vorlesungswebseite, also bei mir auf dem Webserver die zu dieser Veranstaltung. Einfach die Index-Datei und dann habe ich drei Kopien einfach davon gemacht. Ja, und da können Sie sehen, dass die alle die gleiche Größe haben, also 14.000 noch was Byte. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Kopien mit den drei unterschiedlichen Programmen komprimiert. Also einmal mit gzip, mit bzip2 und mit Compress. Ja, man muss keine weiteren Argumente oder Optionen angeben. Man ruft die Tools einfach nur mit dem Dateinamen auf, ja, von der Datei, die man klein machen will. Und die arbeiten dann auch geräuschlos, ohne irgendwelche Hinweise oder Warnungen oder sowas und erzeugen halt die verkleinerte Datei. Und dann habe ich mir das Ergebnis mal ausgeben lassen. Das sehen Sie dann hier unten oder in der Mitte. Da haben wir jetzt diese ganzen Kopie-HTML-Dateien, alle mit den neuen Endungen, die da halt entstehen, also GZ, BZ2 und GroßZ. Und wenn Sie jetzt die Größe vergleichen, dann sehen Sie, dieses alte Compress-Tool, das hat also die Datei von 14K auf 6,5K ungefähr eingedampft. Ja, also, ja, was ist das, ungefähr halbiert die Größe, während die beiden anderen Tools, gzip und bzip2, mit 3800 noch was Byte, das also ein ganzes Stück kleiner gemacht haben. Nee, das ist ein untypischer Fall. Ich habe mich ja auch geärgert, nachdem ich die Folien fertig hatte und dachte, ich hätte besser eine andere Datei dann nochmal genommen und es nochmal neu gemacht, weil eigentlich ist bzip2 das bessere Tool. Das ist neuer, das ist auch ein bisschen langsamer als gzip. Und hat halt eigentlich bessere Algorithmen, um Sachen klein zu kriegen. Aber es ist so, dass Sie, egal was für Komprimierungsroutinen Sie verwenden, Sie können immer eine Beispieldatei erzeugen, wenn Sie wissen, wie die Dinger funktionieren, wo praktisch der beste Komprimierer am schlechtesten abschneidet. Ja. Das ist einfach die... Prinzipiell ist es ja so, dass es Dinge gibt, die man überhaupt nicht klein kriegt. Wenn Sie zum Beispiel etwas nehmen und schon komprimiert haben mit BZIP2 und dann nochmal BZIP2 drüber laufen lassen, dann wird es wahrscheinlich einen Tick größer. Ja, weil der hat es schon nach seinen Vorstellungen optimal klein gepackt. Und wenn er es jetzt nochmal macht, dann muss er irgendwelche Verwaltungsinformationen noch mit reinschreiben, in so eine Art Header vorne in die Datei und dann wird es sogar wieder ein bisschen größer. Ja, es gab früher auch Tools, die dann einfach nicht komprimiert haben, also die dann festgestellt haben, das wird nichts und das abgebrochen haben. Was man typischerweise auch hat, ist, wenn der Komprimierer beim Wegschreiben der Ergebnisdatei merkt, dass das größer wird, als es vorher war. Also nicht nur wegen der paar Verwaltungsinformationen, sondern weil die Datei irgendwie so unglücklich ist, dass schon das reine Komprimat ohne Header schon größer ist als das Original, dann wird auch abgebrochen und gesagt, das komprimiere ich nicht. Und dann wird die Datei so, wie sie ist, in das Archiv reingeschrieben oder in diese neue Datei. Kriegt dann zwar auch die Dateiendung von der komprimierten Datei, ja, sonst kommt man irgendwie durcheinander, wenn man sagt, ich habe jetzt in einem Verzeichnis alles komprimiert und ein, zwei Dateien sind dann übergeblieben. Aber jedenfalls dann würde halt gar nicht versucht, regulär zu komprimieren. Es gibt auch Tools, die auswählen können unter verschiedenen Algorithmen und die der Reihe nach durchprobieren. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie drei verschiedene Algorithmen zum Beispiel haben, dann komprimieren Sie einfach alles mit diesen drei Algorithmen, gucken, was die jeweilige Größe ist und das, was am kleinsten ist, das schreiben Sie dann weg. Ich weiß jetzt nicht, ob eins von diesen Tools sowas macht, aber vom Prinzip ist das auch ein Ansatz, den Komprimierer manchmal gehen. Ja. Und also in dem Fall ist es eben so, dass das jetzt nicht kleiner geworden ist bei BZIP2, also nicht kleiner als das von gzip komprimierte, aber im Normalfall kann man schon damit rechnen. Das hängt auch davon ab, es ist so, dass Sie auch noch eine Performance-Option oder eine Optimierungsoption angeben können. Die beeinflusst dann ganz wesentlich, wie lang das Ding rechnet. Ja, jetzt für so kleine 14 Kilobyte große HTML-Dateien spielt das überhaupt keine Rolle. Da könnte man das immer aufrufen mit der Option, gib mir die maximale Kompression. Wir können einfach mal das ausprobieren, weil ich habe diese Dateien noch hier. Machen wir mal noch eine neue Kopie davon. Dann kurz schauen, wie die minus minus best. Genau. So. Also ich rufe jetzt BC zweimal mit der Option minus minus best auf. Und jetzt ist eine Datei entstanden, ja, die hat immer noch dieselbe Größe. Ja, sehen Sie, es ist so groß wie Kopie 2. Also da hat sich nichts getan. Das Fast können wir auch mal machen. Das wird dann wahrscheinlich etwas schlechter werden. Ja. Ne, ist auch das Gleiche. Also das dürfte einfach daran liegen, dass diese Datei sehr klein ist. Ja, da müsste man jetzt gucken, ob ich irgendwas Großes hier habe. Ja, ich kann mal hier diesen Foliensatz nehmen. Den kopiere ich jetzt mal hier rein als Test-PDF, Test-1-PDF und Test-2-PDF. Und jetzt komprimiere ich den einmal mit Fast. Ja, nicht BUNZIP, BZIP. Und einmal mit BEST, den anderen. Ja, jetzt sehen Sie, das eine Ding ist 1,209 MB groß und das andere 1,212. Ja, das ist traurig, ne? Ja. Ja. Der Punkt ist einfach, mit einzelnen Dateien funktioniert es jetzt vielleicht nicht vernünftig, weil ich gerade einfach Pech habe mit den Dateien, die ich da ausgewählt habe. PDF-Dateien sind ja auch schon komprimiert. Wenn wir uns nochmal angucken, wie groß die Datei im Original ist, sehen Sie, die ist auch nur ein bisschen größer, weil im PDF innen drin wird auch komprimiert gespeichert. Man müsste jetzt irgendwas nehmen wie ein Programm zum Beispiel, ja, oder ein ganzes Verzeichnis, sowas wie so ein Programmverzeichnis, wo irgendwelche ausführbaren Dateien drin sind, die halt nicht komprimiert sind. Und wenn man das damit machen würde, das machen wir vielleicht einfach mal, schauen wir mal, wie groß ist User Local Bin. Das ist zu klein. User Local User Bin 227 MB. Habe ich Platz genug dafür? Ja. Jetzt sehen Sie schon ein Kommando, was ich Ihnen gleich erst auf den Folien zeigen will. Ich erzeuge jetzt ein unkomprimiertes Archiv, das praktisch diesen ganzen Verzeichnisbaum User Bin enthält. Der sollte dann auch ungefähr 227 MB groß sein. Bitte warten. Und dann lassen wir darüber das nochmal mit Best und Fast laufen und können es auch direkt timen, um zu gucken, wie lange das braucht. Okay, vielleicht sind 227 MB etwas zu viel gewesen. Ah. So. Dann müssen wir auch eine Kopie davon machen. Und dann lasse ich das gleiche im Hintergrund laufen und mache dann mal mit den Folien weiter, weil das Komprimieren wird dann wahrscheinlich eine Weile brauchen. Also Test tar BZIP2-Fast Test tar. Das Fast kann man vielleicht noch drauf. Nee, ich würde da nicht drauf warten. Das gucken wir uns nachher an. Ja. Okay, also hier wieder zurück. Wie gesagt, aus meiner Sicht nicht repräsentativ, dass jetzt das GZ-komprimierte, die GZ-komprimierte Datei, dass die kleiner ist als die BZIP2-komprimierte. In jedem Fall sind die beide besser als dieses veraltete Z-Format. Und es ist so, dass man kann zum Beispiel daran erkennen, dass BZIP2 wohl eine gute Idee ist, dass viele Softwareentwickler, die ihre Source-Code-Pakete auch gepackt irgendwie verteilen, dass die von GZIP auf BZIP2 umgestiegen sind. Und das machen die, damit die Serverlast niedriger wird. Also muss das im Schnitt sehr erfolgreich sein. Ja, man kriegt auch sowas wie den Linux-Kernel, der auch relativ groß ist, kriegt man jetzt auch standardmäßig in beiden Formaten. Also es wird immer noch auch als GZIP-komprimiertes Archiv weitergegeben, aber man kriegt es alles auch in BZIP2. Ja, und wenn man rausfinden will, was das eigentlich für Dateien sind, kann man unter Linux und anderen Unix-Systemen immer dieses File-Kommando verwenden und gucken, was das eigentlich ist. Und in dem Fall sieht man dann hier, ja, diese drei Arten von Dateien, die werden erkannt. Das ist eben GZIP, BZIP2 und Kompress gepackte Dateien sind. Und das liegt nicht daran, dass die richtigen Dateiendungen haben. Das würde auch funktionieren, wenn man die Dateiendungen wegschmeißt. Also dieses File-Programm, das guckt in die Dateien rein und sucht nach so Magic Bytes da drin, irgendwelche Sequenzen, die eindeutig für die Programme sind, und kann das immer erkennen. Gucken, ob er schon fertig ist hier. Nee. Gut. Abhängig davon, was für ein Tool man jetzt verwendet, ist in so einer komprimierten Datei nicht irgendwie die Informationen enthalten, wie die ursprüngliche Datei hieß und was die für Eigenschaften hatte, also vor dem Komprimieren. Ja, das wären also so Metadaten, und manchmal werden die reingeschrieben und manchmal nicht. Das hängt davon ab, welches Tool man benutzt und eventuell auch, welche Parameter man verwendet. Und die Metadaten können teilweise auch, ohne dass die in der Datei abgelegt werden, trotzdem einfach verfügbar sein, weil zum Beispiel ja der Originaldateiname insofern erhalten bleibt, als dass einfach eine neue zusätzliche Dateiendung hinten angehängt wird. Ja, das funktioniert auf Systemen gut, die keinerlei Einschränkungen von der Namenslänge, also keine wirklichen Einschränkungen haben. Da funktioniert es gut. Und es gibt auch spezielle Regeln dafür, was passiert, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Dateinamen erzeugt haben, der schon genau die maximal zulässige Länge hat. Ja, es gibt ja, jedes Dateisystem hat irgendwelche Beschränkungen, wie lang so ein Dateiname werden darf. Und wenn Sie irgendwas mit, keine Ahnung, 128 Zeichen als Name verwendet haben und das ist vielleicht gerade Ihre Länge, dann können Sie natürlich kein Punkt GZ mehr hinten dran hängen. Das passt dann nicht mehr. Und dann gibt es ein Schema, nach dem ein möglichst großer Teil im Dateinamen zerlegt wird. Also das Ding wird nach Sachen, die durch Punkte getrennt sind, irgendwie sortiert. Ja, wenn Sie noch mehr Punkte für weitere Endungen oder sowas drin haben, und in der Regel wird es dann das, was ganz vorne steht, sein, was am längsten ist. Das macht man ja normalerweise so, irgendein langer Begriff und dann halt eine Endung und vielleicht weitere Endungen hinten dran. Und das wird dann klein gemacht. Und in dem Fall müssen natürlich die Metadaten, also der ursprüngliche Name, muss dann reingeschrieben werden, sonst wäre er nicht wiederherstellbar. Und auf so uralten Systemen, wie zum Beispiel DOS, also ein echtes MS-DOS, was noch keine langen Dateinamen kann, da wird die alte Dateiendung auch ersetzt. Ja, da können Sie zum Beispiel auch, also auf einem richtigen MS-DOS können Sie nicht mehrere Punkte in einem Dateinamen drin haben und nur diese 8.3-Notation halt haben. Und dann wird einfach die ursprüngliche Endung weggeschmissen. Ja, es gab auch früher unter DOS so Packprogramme, die haben von der dreistelligen Dateiendung den mittleren Buchstaben rausgegriffen und durch irgendwas anderes ersetzt, durch ein Z oder ein Q oder irgendwas. Dann konnte man dann noch ahnen, was es vorher war. Ja, wenn das Ding vorher TXT hieß, dann hieß es nachher TQT oder TZT oder sowas. Und dann war klar, das wird wohl mal eine Textdatei gewesen sein. Ja, und die also weitere Eigenschaften, die auf einem Linux- oder Unix-System wichtig sind, das sind ja immer so Sachen, die mit Zugriffsrechten verbunden sind. Also wer ist der Besitzer einer Datei, welcher Gruppe ist die Datei zugeordnet, wie sind die Zugriffsrechte? Ja, dass man lesen, schreiben, ausführen für drei Kategorien kann. Das kennen Sie ja vielleicht hier einfach, diese Notation mit den RWX-Dingern. Und diese Eigenschaften werden nach Möglichkeit erhalten. Ja, also wenn Sie das Komprimierungsprogramm als Administrator ausführen, dann können die in jedem Fall erhalten werden. Wenn Sie eine Datei haben, die Ihnen gar nicht gehört, wo Sie aber Schreibrechte drauf haben, dann werden die Eigenschaften nicht erhalten bleiben. Ja, weil sie können selber keine Datei erzeugen als normaler Benutzer, die einem anderen Benutzer gehört. Ja, und dann funktioniert es vom Prinzip natürlich nicht. Aber in dem Fall, wo man jetzt eine eigene Datei genommen hat und bearbeitet hat oder komprimiert hat, dann bleiben die Sachen halt erhalten. Wichtig auch, dass die Timestamp-Informationen hier auch dieselben bleiben. Ich meine, in vielen Fällen ist es nicht wichtig, was für Datums- und Zeitinformationen in so einer Datei dranhängen, aber manchmal will man die schon haben. Ich lasse mir zum Beispiel manchmal Dateien sortiert nach letzter Änderung einfach ausgeben, wenn ich irgendwas suche und nicht mehr weiß, wie ich es genannt habe, aber ich weiß noch, dass ich es erst gestern angefasst habe. Und das wäre dann nicht schön, wenn man jetzt in einem Verzeichnis alles komprimiert und dann würden alle Datei-Datums-Einträge weggeschmissen werden. Ja, also deswegen nach Möglichkeit versucht, so ein Packprogramm immer diese Daten zu erhalten. Und das heißt natürlich auch, wenn man das dann rückgängig macht, und dafür muss man ähnliche Tools verwenden, also gzip rückgängig macht man mit gansip und bzip2 mit bansip2 und so weiter. Ich weiß es gar nicht, wie für Compress das wahrscheinlich expand oder sowas, das entsprechende umkehrende Programm heißt. Ja, also damit gewinnt man dann diese ursprünglichen Informationen wieder zurück. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob er fertig ist inzwischen. Ja, der ist fertig und hat 2 Minuten 19 gebraucht, der BZIP2 Fast. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal mit Best und Test 2TA. Und das wird dann wahrscheinlich was länger dauern. So. Ja, jetzt hatte ich gesagt, meist werden Metadaten nicht gespeichert, aber bei gzip ist es so, dass Dateiname und Datum schon reingeschrieben werden in das Archiv. Das macht es standardmäßig, man kann das unterdrücken. Ja, wenn man praktisch diese paar zusätzlichen Bytes, die da benötigt werden, um sich den ursprünglichen Namen zu merken, wenn man die auch noch einsparen will, dann kann man gzip auffordern, das eben nicht zu tun mit der Option minus groß n, dann werden die minus klein n muss man verwenden. Minus n ist, groß n ist fürs Entpacken. Also wenn man beim Komprimieren minus klein n als Option verwendet, dann werden diese Daten nicht gespeichert. Das ist hier einfach nur ein Auszug aus der Manpage. Also falls Sie irgendwann mal in das mitgelieferte Handbuch zu gzip reingucken, dann finden Sie da die Informationen. Und es ist so, dass man beim Auspacken sich dann entscheiden kann, ob man den ursprünglichen Namen so wiederherstellt, dass einfach die Endung GZ abgeschnitten wird. Ja, das ist das Standardverhalten. Oder dass man sagt, nein, ich will den innen drin gespeicherten Namen haben. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel dazu, damit Sie sehen, welchen Sinn das Ganze hat. Ja, also ich habe angefangen mit 2 Dateien, Test 1 und Test 2 HTML. Das sind wieder dieselben. Die eine habe ich normal mit gzip komprimiert. Und die zweite Test2 HTML, da habe ich diese Option minus klein n verwendet, um gzip explizit aufzufordern, den ursprünglichen Dateinamen nicht mit reinzuschreiben. Ja? Wenn man jetzt mit Strings in diese komprimierten Dateien reinguckt, man kann die natürlich nicht in einem Editor oder sowas angucken, weil das ist binärer Müll, weil es halt komprimiertes Zeug ist, da kann man nichts erkennen. Aber mit Strings kann man sich, also mit dem Tool Strings kann man sich auf die Suche nach irgendwelchen lesbaren Elementen in solchen Dateien begeben. Und dieses zusätzliche grep, was ich hier habe, das filtert dann noch alles raus, wo jetzt das Wort Test am Stück drin vorkommt. Und in der ersten Datei, da sehen Sie also, dass irgendwo in diesem binären Blob wirklich im Klartext Test1 HTML drinsteht, also der ursprüngliche Dateiname. Und bei dem zweiten, da taucht es nicht auf. Ja, und das ist das erwartete Verhalten, weil wir ja gesagt haben, bei Test2 soll der Name nicht gespeichert werden, hat das Tool auch nicht gemacht. In dem nächsten Schritt bin ich hingegangen und habe beide Dateien umbenannt. Ja, in dem Fall in falsch1gz und falsch2gz. Ich habe diese Dateiendung .gz drangelassen, damit gzip oder gansip nachher nicht meckert beim Auspacken. Und ich glaube, da müssen Sie es mit einer Pipe irgendwie da durchjagen und dann von Hand in irgendeine Zieldatei reinschreiben. Weil, wie soll er das nennen? Wenn Sie eine Datei haben, die zum Beispiel test.txt heißt oder so, Was soll er daraus machen, wenn sie da ein GANZIP drauf anwenden? Ja, der hätte kein Problem zu erkennen, dass das GZIP eine GZIP-komprimierte Datei ist. Weil so klug wie das File-Kommando ist das GZIP-Tool selber natürlich auch, also was sein eigenes Format angeht. Aber er weiß dann eben nicht, wie er das Ziel nennen soll. Ne? Ich habe dann anschließend auf diese beiden falsch GZ-Dateien GANZIP angewendet, und zwar jeweils mit der Option minus groß N, die dafür sorgt, dass der mitgespeicherte ursprüngliche Name wiederhergestellt wird. Ja, das wäre möglicherweise der Weg, wie man auch aus einer Datei, die kein Punkt GZ hinten dran hat, das wiederherstellen kann. Ja, also das würde sich anbieten, habe ich nicht ausprobiert. Und was ist entstanden? Wir haben eine Datei falsch 2 und eine Test 1 HTML. Ja, und das liegt eben einfach daran, dass in dem Test 1 HTML GZ der Name noch mit drin war, und deswegen konnte er wiederhergestellt werden, obwohl das Ding falsch 1 GZ hieß, wusste er noch, wie es hieß. Und beim falsch 2, da war es nicht mitgespeichert, also kann er nichts anderes machen, muss es so benennen. So, jetzt schauen wir nochmal hier. Genau, der ist jetzt auch fertig. Also wenn Sie jetzt im Vergleich sich das angucken, mit der Option minus best, hat er jetzt 3 Minuten 24 gerechnet, und vorher mit der Option minus fast hat er 2 Minuten 19 gerechnet. Und das ist also ungefähr 50% mehr Zeit, die er da benötigt hat, relativ genau 50% mehr Zeit. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwelche monströsen Dinge halt komprimieren, um die anschließend auf irgendwelche Backup-Medien zu schreiben oder über Netz zu übertragen, na, dann kann das schon einen Unterschied machen. Ob ich 2 oder 3 Minuten warte, ist egal, aber 2 oder 3 Stunden ist schon ein Unterschied. Jetzt ist natürlich interessant, wie groß sind die Dinger? Und das Test-Tar haben wir mit minus fast gemacht. Das hat 88,8 MB, und das andere Ding hat 86,1 MB. Ja gut. Ja, also ich meine, die Frage ist, was haben wir da für eine Einsparung? Das ist 3%. Ja, also es ist 3% Unterschied.
Wenn Sie nichts angeben, was macht man dann?
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich Standard.
Ja, dann müsste ich den erst wieder auspacken. Also, ja, ist ja kein Problem. Müssen wir uns nur die 88 MB merken, weil ich mache jetzt den hier, den mache ich jetzt wieder klein oder groß. So. Das Auspacken geht natürlich schneller vom Prinzip, weil er da nicht so groß experimentieren muss. Aber im Moment dauert es trotzdem, also deswegen machen wir erstmal weiter. Das nächste ist jetzt nur noch ein kurzer Blick darauf, wie das Ganze mit ZIP, also mit dem richtigen ZIP-Format, wie man es aus der Windows-Welt kennt, funktionieren würde. Das kann man halt nicht benutzen, um eine einzelne Datei irgendwie klein zu machen, ohne dass daraus direkt ein Archiv wird. Ja, also es gibt das ZIP-Tool auch in der Linux-Welt, einfach weil ZIP-Archive so verbreitet sind, dass man es ständig braucht. Und mit dem Kommando ZIP, Archivname und Datei, kann man halt ein neues Archiv anlegen und da die Datei reinhängen. Beziehungsweise, falls es die Archivdatei schon geben würde, dann würde die nicht überschrieben, sondern diese Datei würde zusätzlich in das Archiv aufgenommen werden. Ja, und wenn man sich das anguckt, dann sieht man ja auch hier 3,9 Kilobyte, das ist auch so ungefähr die Größenordnung von den anderen Dingern, die wir hatten. Was hatten wir da für Größen? 3,8, also das ist ungefähr dasselbe. Ja, da ist halt zusätzlich jetzt noch diese Verzeichnisübersicht drin enthalten, die in dem Fall uns nur sagt, dass halt eine Datei drin ist. Aber prinzipiell enthält so ein ZIP-Archiv die Möglichkeit, mehr an Metadaten zu speichern. Und ja, das kann man sich dann auch anzeigen lassen, was da drin steckt, und dann sieht man halt, okay, es ist diese eine Datei Index.html drin. Ja. Und wenn man jetzt wirklich sich auf ein Linux-System bewegt und eine einzelne Datei klein machen will, dann wird man die typischerweise nicht in ein ZIP-Archiv reinstecken, es sei denn, man hat vor, die an jemand weiterzugeben, der halt außer ZIP-Archiven nichts versteht.
Man könnte aber auch die Datei doch splitten, oder?
Ja, und dann?
Ja, gibt es das nicht mehr, dass man das einfach split und dann teilt es einfach auf, dann kann man es ja auch weitergeben.
Ja, was ist damit gewonnen? Also, Sie meinen jetzt, wenn Sie es auf Disketten packen wollen, das ist es zu groß für Disketten oder so. Ja. Ja, das geht immer noch. Sie können mit Split, Sie müssen es angeben, welche Größe, den Namen der Originaldatei und dann so ein Anfangsstück von den Zieldateien und da hängt er dann automatisch AA, AB, AC und so weiter dran. Ich glaube, Split zählt nur mit dieser AA, AB.
Nein, Windows zählt auf jeden Fall nur mit 1 und 2. Mhm. Und
also, Moment, muss mal kurz schauen, wie die richtige Option lautet. Das ist minus B, ne? Genau. Split minus B.
Ich kenne das noch früher, da haben wir den AJ gepackt, da war das immer AJ minus V 1440, das ist genau auf das Kettengröße gepackt.
Ja.
Ja, genau, 1400. 45.760 Byte
und so,
was genau
auf meinen Zettel gefasst. So, sehen Sie? Der macht AA, AB, AC und so weiter.
Na, dann ist das wahrscheinlich unter Windows anders.
Also Sie meinen dieses Punkt 000 und Punkt 001 und so weiter. Ja. Also so kenne ich es auch von AJ von früher noch. Aber von Split kenne ich es nicht. Das erste Archiv hieß .arj und das zweite hieß dann 000 oder also irgendwie hat er dann angefangen, die weiteren durchzuzählen.
Ja.
LHARC.
Ja, genau, LHARC gab es auch. Und konntest du noch irgendwie, nachdem du es gepackt hast, als Exe umkompilieren und dann musst du dir einfach nur die Exe-Datei aufrufen, damit du automatisch den Pack. Brauchte der das Packprogramm bei irgendwelchen Spielen? Auch. Das war dann noch, wo es
25
Zoll Disketten gab. Ja. Entweder 8 Zoll Disketten.
Nein. 8. Aber auch Floppies?
Bei meinen kleinen Händen war das dann schon eher so.
Ja. Ja, und die 8 Zoll Floppies haben bösartigerweise eine umgekehrte Logik bei dem Schreibschutz als die 5¼. Die 5¼, die haben ja diese Lücke, diese Aussparung und wenn die halt da ist, dann kann man schreiben. Und wenn man nicht mehr schreiben will, dann macht man so einen Aufkleber drüber. Und bei den 8 Zöllern ist es andersrum. Da muss der Aufkleber drauf, damit man schreiben kann. Und wenn man den wegmacht, dann ist der Schreibschutz aktiviert. Also es ist genau umgekehrt von der Logik. Hat bestimmt viele gefreut, als sie umgestiegen sind von 8 Zoll auf 5¼ Zoll, weil sie dann immer falsch denken mussten. So. Genau, also das bringt uns insgesamt zu den Archivformaten. Ich gucke zwischendurch nochmal, werde noch ein paar Mal zurückschauen, damit wir noch diese Frage klären können, wie das Standardverhalten ist. Ansonsten bei den Archivformaten, da geht es halt darum, dass man typischerweise mehrere Dateien abspeichert und häufig auch ganze Verzeichnishierarchien. Ja, also dass man so einen kompletten Unterbaum irgendwie wegschreibt, damit man den nachher wieder herstellen kann. Und da ist halt das ZIP-Format besonders populär. Das ist außer bei Windows auch bei macOS beliebt. Und unter Linux und Unix macht man halt in der Regel alles mit tar.gz oder tar.bz2-Dateien. Wie die entstehen, schauen wir uns dann nachher noch an. Und bei macOS gibt es diese DMG-Archive noch, die aber eigentlich kaum verwendet werden von jemand, der jetzt selber schnell ein Archiv erstellen will. Ja, weil da gibt es auch die Möglichkeit, dass man auf so einen Ordner klickt und sagt, dieses Ding zu einem Archiv machen und dann kommt auch ein ZIP-Archiv raus. Ja, unter macOS. Aber für Software, die man irgendwo runterlädt, gibt es halt diese DMG-Archive. Und die meisten von den Archivformaten sind relativ plattformübergreifend. Also plattformübergreifend im Sinne von, wenn ich unter Betriebssystem A ein ZIP-Archiv mache und das per Mail verschicke und irgendwer empfängt das mit einem anderen Betriebssystem B, dann wird das typischerweise zumindest auspacken können und irgendwas damit anfangen können. Ja, die Frage ist, wie viel er damit anfangen kann. Und das hängt ganz stark von den Tools ab, die verwendet werden. Es macht zum Beispiel auf dem Mac einen Unterschied, ob ich ein Archiv von der grafischen Oberfläche aus ZIP komprimiere, also über die Funktion, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich auf den Ordner klicke und sage, mach mir ein ZIP, oder ob ich ein Terminalfenster aufmache und da mit dem ZIP-Tool auf der Konsole das Ganze mache. Weil in dem einen Fall kriege ich die sogenannten Resource Forks von macOS mit. Das sind so zusätzliche Metadaten und da können auch richtige wertvolle Informationen drinstecken. Und in dem anderen Fall, also auf der Konsole, kriege ich die Dinger nicht mit. Das ist etwas lästig, ja, weil diese Resource Forks eigentlich ein Überbleibsel aus dem alten macOS sind. Also das macOS vor Version 10, was auch andere Dateisysteme verwendet hat, dieses HFS von dem alten System. Und das gibt's halt von der Logik her alles auch noch auf dem neuen System und da entstehen teilweise Schwierigkeiten. Und diese Resource Forks sind halt etwas, was es außerhalb von macOS überhaupt nicht gibt. Und wenn eine Datei sowas hat, dann ist es immer problematisch, wenn die übertragen wird. Ja, genauso, das habe ich glaube ich auch auf der nächsten Folie schon stehen. Ja. Genau, es gibt auch bei Windows etwas, bei dem NTFS-Dateisystem, diese sogenannten File Streams. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. File Stream, NTFS File Stream. Es ist ja normal so, dass Sie halt mit einer Datei genau ein Objekt irgendwie verbinden. Ja, und Windows kann hingehen und wenn Sie ein NTFS-Dateisystem verwenden, zu einem Dateinamen beliebig viele Objekte im Dateisystem erzeugen. Und es gibt dann ein Standardobjekt, das ist das, was Sie darüber ansprechen, dass Sie einfach den Dateinamen hinschreiben. Das ist der Standard-Stream praktisch. Und dazu können Sie noch weitere Sachen erzeugen, die auch zu dieser Datei gehören, die Sie aber nur kriegen, wenn Sie an so einen Dateinamen einen Doppelpunkt dranhängen und noch irgendwas dahinter schreiben. Ja, eine Bezeichnung für einen zusätzlichen Stream. Und das ist nicht so, dass damit eine weitere Datei erzeugt wird, die so heißt, wie das hier aussieht. Ja, aus Sicht vom Dateisystem gehört das zur Datei datei.txt. Und wenn Sie die einfache datei.txt kopieren, dann wird dieses Zusatzzeug auch mitkopiert. Ist eine beliebte Geschichte, die Malware zum Beispiel macht, dass irgendwelche harmlosen Dateien, wo nur Hallo Welt drinsteht oder so ein Standard Copyright Disclaimer oder sowas, dass an diese Datei ein zusätzlicher Stream dran gehängt wird, wo dann zum Beispiel ein ausführbares Programm drin ist, was irgendwelche Dinge macht. Und Sie suchen auf dem Dateisystem nach irgendwelchen Executables und finden das nicht, weil es halt nicht als separate Datei irgendwo liegt, sondern als extra Stream gespeichert ist. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn diese Dinge eigentlich haben. Also warum es das in Windows gibt, weil ich das selber noch nie benutzt habe. Aber es gibt die Teile halt und so eine Datei, die solche zusätzlichen Streams hat, die ist auf keinem anderen System irgendwie benutzbar, weil es dieses Konzept einfach nicht gibt. Ja. Und das mit den Resource Forks, das ist zum Beispiel das gleiche bei macOS. Wenn Sie mal mit macOS arbeiten, dann könnten Sie mal versuchen, ob Sie da noch alte PostScript-Fonts drauf finden. Die sind alle so, dass wenn man die im Finder, im Dateimanager sich anguckt, haben die eine Größe von 0 Byte. Da ist nichts drin, die sind leer. Und im Resource Fork sind praktisch die Font-Definitionen gespeichert. Also wenn Sie so eine Font-Datei mit dem falschen Tool in ein Archiv packen, dann speichern Sie eine 0 Byte große Datei in das Archiv. Das ist dann angenehm klein, weil es nur den Dateinamen enthält. Und wenn Sie das irgendwo anders dann auspacken, kriegen Sie halt eine leere Datei. Ja, ist mir in den meinen ersten Experimenten mit dem Versuch, so Fonts hin und her zu schieben zwischen einem Mac und einer Linux-Kiste, ist mir erst ein paar Mal passiert, bis ich begriffen habe, dass das woanders gespeichert ist. Das sind halt Dinge, die dann da schief gehen können. Ne? Und das ist eben das Grundsätzliche. Wenn man Sachen zwischen Betriebssystemen hin und her schiebt, hat man natürlich unabhängig von der Archivierung sowieso schon ein Problem, dass manche Sachen einfach keine Bedeutung haben. Und die Frage ist, was für Informationen will man in das Archiv mit aufnehmen? Wenn man natürlich davon ausgeht, dass die Herkunftsplattform und die Zielplattform, dass die identisch sind, dann sollte natürlich so viel wie möglich an Zusatzdaten gespeichert werden, damit man das auch alles wieder zurückgewinnen kann. Und einige Tools, wie zum Beispiel eben WinZip und so, also Tools, die das ZIP-Format bearbeiten, die versuchen auch wirklich sehr viel an Informationen reinzuschreiben. Und das geht dann typischerweise gut. Wenn Sie unter Windows eine Datei in ein ZIP-Archiv schreiben und unter einem anderen Windows das wieder entpacken. Ja, dann kriegen Sie in der Regel alles zurück, alle an Eigenschaften, was die ursprüngliche Datei auch hatte.
Das ist ja ein Fachprogramm.
Bitte? Ja, dann auf jeden Fall, hoffentlich eigentlich auch, wenn es ein anderes ist, weil innerhalb einer Betriebssystemwelt sollte es eigentlich dann schon standardisiert sein. Es ist halt so, es gibt einen ZIP-Standard, der diese ganzen Zusatzeigenschaften nicht enthält, und dann kann man aber innerhalb von, also das ZIP sieht Erweiterungen vor, dass man praktisch zusätzliche Felder hat, wo man irgendwelche Werte reinschreiben kann. Und das ist das, was diese Tools halt verwenden, um da irgendwas noch extra abzuspeichern. Und ich habe jetzt noch nicht gehört, dass man irgendwie kaputte Archive kriegt, wenn man ein ZIP-Archiv mit WinZip gepackt hat und mit irgendwas anderem unter Windows wieder auspackt. Haben Sie sowas schon gehabt?
Das ist ein ZIP nicht, aber mit WinRAR hatte ich das zum Beispiel. Weil ZIP kann ja Windows seit Windows XP setzen, eigentlich standardmäßig. In Windows integriert.
Ja.
Sie können es einfach doppelklicken und dann sehen Sie mir auch nicht weg. Das ist nicht das Problem.
Ja. Gut, also diese Sachen, die sind halt nach Möglichkeit schon drin. Die Frage ist dann, wie Sachen interpretiert werden, wenn sie es auf einem anderen System auspacken. Da gibt es zum Beispiel so Sachen, diese Timestamps. Ja, das ist eine Information über Datum und Uhrzeit. Und je nachdem, welches Betriebssystem und auch welches Dateisystem das ist, gibt es die mehrfach. Also klassisch ist, dass man irgendwie, das ist das, was Unix und Linux machen, letzte Änderung, letzten Zugriff und außerdem noch das Erstellungsdatum. Das heißt, Sie können auch bei einer Datei, die Sie über Monate immer wieder öffnen, verändern und neu speichern, können Sie immer noch feststellen, wann wurde die eigentlich zum ersten Mal gemacht. Ja, zum ersten Mal, also wirklich erzeugt. Und das gibt's halt nicht überall. Und wenn Sie jetzt auf einem System, was nur zwei oder vielleicht nur einen Eintrag hat, das auspacken, dann ist natürlich die Frage, welchen von den drei Timestamps verwenden Sie? Ja, die ist noch relativ leicht zu beantworten, weil ja dieses eine Datumsfeld halt irgendeine besondere Bedeutung hat auf dem Betriebssystem, dann kann man das einfach machen. Umgekehrt ist die Frage, was macht man, wenn man etwas hat, was nur ein Datum hat und man entpackt das auf ein System, wo es drei Datumseinträge gibt. Ja, da müsste man schon überlegen, packt man die in alle drei rein oder lässt man vielleicht zwei leer und schreibt da irgendeinen Nullwert rein, um zu sagen, ich habe diesen Wert nicht. Kann das Dateisystem sowas, ist das, wird das unterstützt, dass man die Felder leer lässt? Also das sind alles so Sachen. Bei den Zugriffsrechten wird es noch etwas umständlicher, weil es da ganz unterschiedliche Konzepte gibt, wie man sowas regelt. Also es gibt diese klassischen Unix-Dateirechte, wo Sie drei Kategorien von Zugreifenden haben und denen jeweils ein Lese-, Schreib- und Ausführrecht geben können. Dann gibt es die einfachen alten DOS-Attribute, die überhaupt keine Benutzer kennen und nur sagen, eine Datei ist schreibbar oder nicht schreibbar. Ja, dann gibt es die ACLs, also Access Control Lists, die Sie in Windows erzeugen können, wo Sie ganz genau sagen können, also jemand, der zu der und der Gruppe gehört, der darf genau die folgenden Sachen mit der Datei machen. Dann sind die Sachen vielleicht noch vererbbar und so weiter. Also das ist recht komplex und typischerweise scheitern die Tools dabei, diese Informationen weiterzugeben. Ja. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, weil es fängt schon damit an. Nehmen wir an, Sie haben zwei Linux-Kisten. Auf beiden haben Sie einen Benutzer Meyer angelegt und Sie packen ein Archiv auf der einen Kiste und packen es auf der anderen wieder aus. Dann kann es schon sein, dass es nicht möglich ist, diese Information, dass es dem Meyer gehört, zu übernehmen. Nämlich dann, wenn der Meyer auf dem einen Rechner eine Benutzer-ID von 500 hat und auf dem anderen Rechner eine Benutzer-ID von 1000. Ja, dann kann es, je nachdem wie das Archivprogramm arbeitet, kann es da schon schief gehen. Bei ZIP wird es wahrscheinlich funktionieren, denn ich glaube, dass ZIP die Benutzernamen wörtlich, also reinschreibt. Bei anderen könnte es fehlschlagen, wenn die numerische Benutzer-ID verwendet wird. Jetzt gucken wir nochmal eben, ob das hier fertig ist. Das hat jetzt 3 Minuten 25 gebraucht, also ein Tick länger als best. Ich nehme mal an, dass das einfach nur eine gleiche Schwankung ist und würde sagen, er hat es mit demselben Algorithmus gemacht, wie er best macht. Dann schauen wir noch, wie groß es geworden ist.
Ja, es ist
fast. Es ist wie Best, ja. Genau. Ja, es ist genau gleich wie Best, das heißt, es wird dann wohl derselbe Algorithmus sein. Ja. Ich meine, wir hätten auch einfach einen Blick in die Manpage werfen können, da wäre es wahrscheinlich drin gestanden. Aber so haben wir es auch.
Typisch für ein paar Programme ist, wenn es keine Option ist, ist die beste Komponente.
Tja.
Normalerweise gibt es eigentlich immer so eine Standardkomponente, die dann verwendet wird.
Default. Nee, es gibt Stufen zwischen minus 1, zwischen 1 und 9. 9 ist best und 1 ist fast und Standard ist 6. Und in dem Fall ist bei 6 und 9 dasselbe rausgekommen.
Wahrscheinlich die Datei zu klein, das ist wirklich.
Ja, ich meine, das waren jetzt schon 200 noch was MB, die wir klein gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie groß wir sie machen müssen, damit man den Unterschied sieht. Aber vom Prinzip. Ja. Wird es wahrscheinlich Beispiele geben, wo es da Unterschiede gibt. Ja, also das ist halt so eine grundsätzliche Problematik bei den Archiven, dass irgendwelche Sondereigenschaften, die es auf einem bestimmten Betriebssystem gibt, dass man die vielleicht nicht erfolgreich rüber retten kann.
Groß-Kleinschreibung ist auch ein massives Problem. Weil wenn ich unter Windows bin und das und das dann rüberkopieren, Linux oder so, dann, weil Windows kennt ja standardmäßig keine Groß-Kleinschreibung.
Ja, es kennt das, aber es unterscheidet nicht.
Ja, genau.
Ja? Also Sie haben weniger das Problem, wenn Sie von Windows was nach Linux kopieren, sondern wenn Sie andersrum gehen. Unter Linux können Sie ein Verzeichnis erzeugen, wo ein Makefile und noch ein Makefile drin sind. Das eine hat ein großes M, das andere ein kleines. Machen ein schönes Archiv da draus, packen das unter Windows aus, dann bleibt am Ende eine Datei, nämlich die als letzte aus dem Archiv rausgeschrieben wurde, weil er mit dem Groß-Makefile das Klein-Makefile überschreibt oder andersrum, ja, so wie die halt drin stehen. Das Verhalten kann man in Windows aber abschalten. Da gibt es irgendwo ganz verborgen in den Systemeinstellungen kann man so eine Art Unix-Kompatibilitätsmodus anwerfen und dann unterscheidet er die Schreibweise. Also dann können Sie auch unter Windows im Prinzip gleichlautende Dateinamen verwenden, die sich nur in der Groß-Kleinschreibung unterscheiden. Ja, das Windows ist POSIX zertifiziert. Also POSIX ist so ein ganz allgemeiner Unix-Standard und die Zertifizierung sagt, dass Windows im Prinzip auf irgendeinem Level sowas wie ein Unix-System ist. Und dazu gehört halt, dass man für NTFS eben diese Groß-Kleinschreibungsgeschichte umschalten kann. Und dann verhält es sich in diesem Aspekt wirklich wie ein Unix-System, was die Dateinamen angeht, dann haben sie das Problem nicht mehr. Und es ist auch so, dass das NTFS-System Felder hat, wo die Benutzer-ID und Gruppen-ID und so weiter und die klassischen Unix-Rechte eingetragen werden können. Die werden nur im Normalbetrieb nicht benutzt, ja, weil sie bedeutungslos sind für Windows, aber das NTFS kann es prinzipiell. Also man könnte theoretisch hingehen und ich weiß jetzt nicht, ob der aktuelle NTFS-Treiber von Linux diese Attribute unterstützt auf einem NTFS-System. Ich vermute, dass das nicht tut, weil es halt keinen Sinn hat, weil die ganzen NTFS-Dateisysteme, die man so kriegt, sind halt von Windows erzeugt worden und verwenden die Attribute nicht. Aber man könnte den NTFS-Treiber so umschreiben, dass man damit daraus ein natives Unix-Dateisystem macht. Und da einfach Linux drauf installiert. Ja, das würde gehen. Naja, und diese Eigenschaften haben halt gereicht, um da die POSIX-Zertifizierung zu kriegen. Und ja. Ja, also das mit den Dateiattributen, die ganz unterschiedlich ausfallen können, damit kann so ein Archivformat schon umgehen, indem es eben so extra Felder einfach dafür verwendet, die sich dann je nach Betriebssystem unterscheiden. Und das Problem ist eben, das haben wir alles jetzt schon besprochen, was passiert, wenn ich so eine Datei dann auf einem fremden System auspacke. Ja, man würde halt hoffen, dass so viele Eigenschaften wie irgendwie möglich übernommen werden. Man muss aber befürchten, dass viele Attribute einfach weggeworfen werden. Ja. Dann, was Sie gerade gesagt haben, auch mit den Dateinamen, dazu gehören auch noch neben Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung auch noch weitere Konventionen, zum Beispiel welche Zeichen sind verboten. darf ich ein Prozentzeichen mit einem Dateinamen drin haben? Darf ich da einen Backslash drin haben oder einen Slash? Ein Doppelpunkt vielleicht. In einem Unix-Dateinamen können Sie problemlos einen Doppelpunkt benutzen, in einem Windows-Dateinamen nicht, weil ein Doppelpunkt-Kennzeichen ist entweder dafür, dass vorne ein Laufwerksbuchstabe steht oder dass hinten so ein Stream folgt. Ja, also Sie können unter Windows maximal zwei Doppelpunkte irgendwo haben und das ist dann klar definiert, was das bedeutet. Und unter Linux können Sie halt so viele Doppelpunkte in den Dateinamen reinschreiben, wie Sie wollen. Und was passiert, wenn Sie jetzt ein Archiv haben, was eben Doppelpunkt-Dateinamen hat und Sie packen das aus? Was macht dann das Programm? Ja, da muss es halt irgendeine Lösung für geben. Ja, noch ein bisschen was zum ZIP-Programm. Das ist halt der Klassiker. Das haut ganze Ordnerstrukturen in ein einzelnes Archiv. Kompressionsrate ist mittelmäßig, weil das ZIP-Format heute noch dieselben Algorithmen verwendet wie schon vor vielen Jahren aus Kompatibilitätsgründen. Und es ist aber relativ schnell. Also packen und entpacken ist schnell. Beim Entpacken schnell zu sein, ist nie eine Kunst, weil immer genau klar ist, was man machen muss. Aber beim Packen schnell zu sein, das ist halt nicht so leicht. Es ist ganz günstig, das zu haben, weil es eben für alle Betriebssysteme verfügbar ist. Und selbst für irgendwelche Uraltsysteme, also auch unter DOS kann man ZIP-Archive bearbeiten. Ich weiß nicht, ob es für CPM schon ZIP gegeben hat. Aber alles, was heute irgendwie unterwegs ist, kann mit ZIP umgehen. Und es kommt auch mit diesen Spezialattributen von einigen Betriebssystemen klar. Dann nochmal der Hinweis, dass etwas, was nicht ZIP heißt, trotzdem ZIP sein kann. Da hatten wir ganz am Anfang mal kurz drüber gesprochen, dass diese neuen XML-Office-Formate, sowohl von Microsoft als auch von OpenOffice, dass das auch ZIP-Archive sind. Ja, wenn Sie die umbenennen in .zip, dann können Sie die ganz normal mit einem Packprogramm auspacken und sehen dann da so eine Verzeichnisstruktur mit den XML-Dateien drin. Da hatte ich Ihnen ein paar Beispiele gezeigt. Dann kommen wir zu einem Archivformat, das TAR heißt. Das haben wir vorhin kurz schon mal gesehen, als ich da ein paar Befehle eingegeben habe, um eine große Datei zu erzeugen. Das TAR-Archiv ist das klassische Unix-Archiv. Von der Historie kommt es eigentlich daher, dass man das verwendet hat, um ganze Verzeichnisse und mit allen Unterverzeichnisstrukturen auf ein Streamerband zu sichern. Ja, da kommt die Bezeichnung her, Tape Archive, ja, weil man damit halt das weggeschrieben hat. Und diese Sachen waren typischerweise dann, oder waren nicht typischerweise, sondern die waren unkomprimiert. Einer der Gründe ist, dass man, wenn man so ein Streamerband hat und da irgendwie einen Schaden drauf hat, ja, dass man dann bis zu einem bestimmten Stück vorspulen kann und irgendwo einfach in diesen Datenstrom auf dem Band reingeht und dann weitermachen kann. Ja, also dann verliert man nicht das ganze Archiv ab der Fehlerstelle, sondern man verliert nur einen kleinen Ausschnitt und irgendwo kann das halt wieder synchronisieren und dann wieder erkennen, was für Daten folgen und alle weiter hinten liegenden Dateien praktisch mitsichern. Ja, wir gucken auch gleich kurz in eine Datei, die mit TAR erzeugt wurde, rein, dass man erkennen kann, wie da grob der Aufbau ist. Und gut, jetzt für die Datensicherung auf dem Streamer kann man das heute immer noch so verwenden. Also wenn man noch einen Streamer hat, also in manchen Rechenzentren wird sowas sicher noch geben, dann kann man den auch an der Linux-Kiste anschließen und mit TAR genau wie vor, weiß nicht, 30 Jahren oder was, als es Linux noch nicht gab, aber Unix schon und damit auch TAR, kann man immer noch genauso das Zeug direkt wegschreiben auf den Streamer. Typischerweise benutzt man es aber jetzt, um einfach TAR-Dateien zu erzeugen und das sind dann eben unkomprimierte Archive. Die sind also exakt so groß wie die Dateien, die man da reinsteckt, plus das, was an Verwaltungs-Overhead mit da reinfließt. Ja, das TAR-Kommando ist aber so, dass es Optionen kennt, mit denen man eine Komprimierung dieses TAR-Archivs, was man da baut, automatisch aktivieren kann. Klassischerweise nimmt man eben gzip oder bzip2. Dafür gibt es die Optionen -z und -j, die dann automatisch über das Ergebnis das entsprechende Komprimierungsprogramm laufen lassen. Wenn Sie irgendein obskures Tool fürs Komprimieren verwenden wollen, dann können Sie mit einer anderen Option dem TAR auch sagen, dass er das Ding benutzen soll. Ja, es müssen nur ein paar Eigenschaften erfüllt sein. Dieses Tool muss in der Lage sein, als Pipe zu arbeiten. Also das praktisch die Standardeingabe den Datenstrom entgegennimmt und auf der Standardausgabe die komprimierten Daten ausgibt. Ja, wenn Sie ein Tool haben, was das nicht kann, dann können Sie es so nicht in TAR verwenden. Warum würde man überhaupt jemals nicht komprimieren wollen? Das ist halt, wenn Sie jetzt einen Ordner haben, der voll ist mit Zeug, was schon komprimiert ist. Also eine Sammlung von PDF-Dokumenten oder eine Sammlung von MP3-Dateien, das ist alles schon komprimiert. Da werden Sie, auch wenn Sie das in ein ZIP-Archiv zum Beispiel reinstecken, werden Sie nichts erreichen. Es wird nicht kleiner, es wird nur handlicher, weil es alles in einer Datei ist am Ende. Deswegen wäre es manchmal auch schön, wenn man in ZIP direkt sagen könnte, bitte nicht komprimieren. Ja, ich weiß nicht, ob man bei WinZip irgendwo einen Schalter umstellen kann und sagen kann, ich will keine Kompression haben.
Store.
Ja? Okay. Ja, also gut, dann kann WinZip das auch. Und TAR können Sie eben einfach ohne diese Komprimierungsoption verwenden, um einen solchen Ordner anzulegen. Ansonsten ist halt dieses Verhalten, dass man überhaupt ein spezielles Dateiformat hat, was unkomprimiert ist, ist also eher untypisch. Es gibt in der Linux-Unix-Welt noch eine Reihe weiterer Archivformate, die auch diese Eigenschaften haben. Die werden Ihnen seltener begegnen als TAR-Archive. Das sind AR, CPIO und PAX-Archive. PAX ist relativ neu, kennt aber trotzdem niemand. Und AR und CPIO wird tatsächlich noch verwendet, aber nur so im Hintergrund. Also es gibt andere, das werden wir nachher kurz besprechen, diese Paketformate, wo Software drin ist, die verwenden im Inneren teilweise AR oder CPIO Archive. Ja, jetzt im Detail zu beschreiben, wie die sich unterscheiden, ist nicht so interessant, weil sie alle nicht komprimieren, haben sie halt irgendeine Logik, wie einfach die Dateien da reingeschrieben werden. Die Tools, die man verwendet, unterscheiden sich aber teilweise auf interessante Weisen. Bei TAR muss man zum Beispiel die Namen aller Verzeichnisse oder Dateien als Argumente angeben, die man in ein Archiv reinwerfen will. Und bei CPIO ist es so, dass der Standardweg ist, diese Sachen, also die Dateinamen, reinzupipen. Ja, also in die Standardeingabe von dem Tool reinzustecken. Wenn das Tool losläuft, dann wartet es praktisch darauf, dass es Dateinamen zu lesen kriegt. Ja, und die nimmt es sich dann und macht aus den zugehörigen Dateien ein Archiv. Das ist, je nachdem, was man gerade macht, kann das hilfreich sein. Wenn Sie zum Beispiel mit Find sich eine Liste von Dateien ausgeben lassen, die bestimmte Eigenschaften haben, dann können Sie einfach diese ganze Ausgabe in CPIO reinpipen und ein Archiv machen, was diese Dateien alle enthält. Wenn Sie es mit TAR nutzen wollten, müssten Sie das erst irgendwie umbiegen, dass das zu einer Liste von Parametern wird, die Sie dann als Kommandozeilenargument übergeben können. Ja, also das hängt teilweise einfach vom Einsatzzweck ab. Von der Größe, was da rauskommt, ist es natürlich kein Unterschied, weil all diese Formate nicht komprimieren von sich aus, also tut sich da nichts. Ne? Ja, was man eben dann auch noch als Vorteil sehen kann, ist, dass weil die Formate alle nicht von sich aus komprimieren, hat man anschließend die freie Wahl, was für einen Kompressor man verwendet. Ja, in den meisten Fällen wird man sich dafür gar nicht interessieren und einfach irgendwas, was gerade der Standard ist, drüber laufen lassen. Aber wenn man überlegt, dass es vielleicht Bereiche gibt, wo sehr spezielle Daten anfallen und wo jemand ein eigenes Komprimierungstool entwickelt hat, was genau diese Daten super klein macht, ja, dann kann das schon ganz nützlich sein, dass man einfach sagen kann, ich habe hier mein Archiv, das ist noch unkomprimiert und jetzt mache ich es mit meinem eigenen Spezialtool klein. Ja, hier mal ein kurzer Blick in ein TAR-Archiv. Man sieht da noch nicht allzu viel. Auf der nächsten Folie sieht man dann ein bisschen mehr. Ich habe mal zwei Dateien erzeugt, Datei 1 TXT und 2 TXT, wo jeweils nur zwei Worte drin stehen, ja, also einfache Textdateien. Dann habe ich die mit einem TAR-Kommando zusammen in ein TAR-Archiv reingeschrieben und wenn ich mir das anzeigen lasse, dann sehe ich irgendwie so Blöcke, wo da Dateiname drin steht, dann irgendeine Sequenz von Zahlen, dann taucht hier zweimal mein Benutzername auf Hier steht am Anfang noch US-TAR. Ja, das ist irgendein Unified irgendwas TAR. Da hat es verschiedene Formatvarianten von diesem TAR-Format gegeben und da steht halt drin, welche das ist. Und dann ganz am Ende taucht irgendwo der Text auf.
Woher weiß denn der, wo also der Nutzer-Esser und die Gruppe-Esser anfängt, aufhört?
Das ist, wenn Sie unten den Hinweis sehen, Sie sehen nur die darstellbaren Zeichen. Auf der nächsten Folie zeige ich Ihnen jetzt, wie das Ganze im Hex-Editor aussieht. Und dann sehen Sie, das ist schon abgegrenzt. Ja, also der Benutzer fängt genau bei Byte-Position 108 oder sowas an. Und entsprechend dann zwei Reihen drunter kommt die Gruppe. Ja, und dann ist auch klar, das ist schön ausgerichtet. Und auch der Beginn der nächsten Datei, ja, ganz links in der Spalte sehen Sie immer die Anfangsadressen in Hex-Darstellung. Und dann kann man sehen, die zweite Datei geht erst los bei Hexadezimal 400, ja, obwohl schon bei 20 irgendwas die erste Datei zu Ende ist. Ja, das heißt, der hat irgendwelche internen Blockgrößen, mit denen der rechnet und der füllt es mit 0 Bytes auf, solange bis halt irgendein Block erreicht ist und dann geht es mit der nächsten Datei weiter. Ja, und die nächste Datei sieht dann im Prinzip fast genauso aus, wo auch unten noch irgendwas drinsteht. Und danach ist das Ganze sogar noch aufgefüllt mit sehr vielen Zero Bytes, weil Sie sehen, das hört unten erst auf bei Hexadezimal 2800.
Ja. Wenn das voll ist, dann ist alles.
Dann wären das noch Inhalte der Datei. Oder was meinen Sie jetzt?
Ja, ganz vorne. Das ist ja, wenn das so specs da relativ schnell, für so zwei kleine Mini-Dateien, sind schon bei 2800.
Ja, ich glaube, das ist einfach, es gibt zwei Blockgrößen wahrscheinlich. Die eine, die sagt, wann eine weitere Datei anfangen darf und eine andere, die sagt, wann die ganze TAR-Datei aufhören darf. Ja, weil die nächste Datei hätte ja nach dieser Logik bei 800 anfangen müssen. Ja. Oben ist ja die erste Datei geht bei 000 los, dann die zweite bei 400, dann muss die nächste, wenn wir eine Datei 3 haben, bei 800 anfangen. Ja. Und Sie sehen ja auch, es wäre genug Platz. Also bei 610 ist ja schon Schluss, da kommen nur noch Nullen.
Gibt es eine maximale Größe für so ein Teilchen?
Ich glaube nicht.
Da wird es dann der Vorlagebereich einfach dann, kommen dann noch mehr Stellen dazu.
Meinen Sie jetzt diese Hex-Zahlen, die vorne stehen oder was? Das ist nur aus dem Hex-Editor. Also ich habe einen Hex-Dump benutzt, um einfach die Datei mir angucken zu können, sodass ich alle Inhalte sehe. Der eigentliche Inhalt, das sind nur die Bytes, die da in der Mitte oder rechts am Rand als ASCII-Form zu sehen sind. Ja. Sie haben ja diese Zahlenwerte auch hier vorne in der direkten Ausgabe nicht drin gehabt. Das ist nur, damit man sehen kann, wie sind die Grenzen. Hexdump macht eine Hexadezimalausgabe von irgendwelchen Binärdateien, wo man dann die Struktur besser begreifen kann. Ja, kurz was zu den Aufrufmöglichkeiten. Also es gibt im Wesentlichen drei Sachen, die man mit TAR machen will. Es gibt noch 100 mehr, aber die wichtigsten sind halt ein Archiv erzeugen, sich anzeigen lassen, was es gibt und die Sachen wieder auspacken. Und die passenden Optionen dazu sind einfach C, T und X. Ja, ich habe vorhin mit TAR-CF ein Archiv erzeugt. Wer regelmäßiger mit Linux arbeitet und auch TAR benutzt, weiß vielleicht, dass man dieses Minus nicht braucht, weil TAR so alt ist, dass es noch aus einer Zeit ist, wo es noch nicht diese Konventionen gab, dass Optionen immer mit einem Minus anfangen. Das heißt, Sie können das Minus auch weglassen und einfach TAR-CF, Archivname und so weiter schreiben. Ja, aber das sind im Wesentlichen die Kommandos, die Sie brauchen, wenn Sie mit TAR arbeiten. Es gibt dann auch Möglichkeiten, an ein TAR-Archiv noch was dran zu hängen. Das funktioniert nur mit einem nicht komprimierten TAR-Archiv und natürlich auch nur, wenn es wirklich eine Datei ist. Also an Sachen, die auf dem Streamerband gespeichert wurden, kann man, glaube ich, im Nachhinein nichts mehr dranhängen. Da muss man eine neue Session praktisch anfangen. Ja, man kann schon mehrere Datensicherungen auf dasselbe Band schreiben, aber die fangen dann irgendwo von vorne wieder an.
Bei dem Extract die Dateien, das wäre ein anderer Teilchen oder was? Also mehrere, ein bisschen
Extract oder wie? Sie können, ich habe das in eckige Klammern geschrieben, weil wenn Sie das weglassen, dann wird das ganze Archiv entpackt Und wenn Sie da was angeben, dann werden nur diese Dateien aus dem Archiv rausgeholt, falls sie drin sind. Und wenn sie nicht drin sind, kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass das Archiv die Dateien nicht enthält. Ja, also wenn wir hier zum Beispiel uns nochmal das Archiv anschauen. Na gut, das ist jetzt ein kleines, wo dieses Datei 1 und Datei 2 Text drin ist. Und wenn ich jetzt sage, gib mir aus dem Archiv Datei 3.txt, die nicht drin ist, dann kriege ich Fehlermeldungen nicht gefunden. Und wenn ich versuche, Datei 2 rauszuholen, dann kriege ich sie. Ja, und diese Verbose-Option benutzt man manchmal, wenn man einen größeren Baum von Dateien und Verzeichnissen irgendwie in ein Archiv reinpackt, damit man dabei zugucken kann, wer die Sachen reinschreibt. Weil TAR prinzipiell lautlos arbeitet und wenn man das halt nicht will, kann man mit minus V das halt hinkriegen. Speziell beim Anzeigen des Inhalts führt V einfach dazu, dass es ausführlicher wird. Also wenn ich hier bei dem TAR-TF, wo ich nur die Dateinamen kriege, wenn ich da noch ein V ergänze, dann kriege ich einfach noch die ganzen Metadaten dazu. Gut. Wieder bei den komprimierenden Archivformaten. Ich hatte ja schon gesagt, man nimmt dann das TAR-Archiv und macht es mit irgendwas klein. Und das Klassische ist eben, dass man es mit gzip oder bzip2 klein macht. Dieses TAR.gz, na, die Vorgehensweise ist immer so, dass man zusätzliche Endungen hinten dran hängt. Also man fängt an irgendwie mit einem Archiv.tar und wenn man das dann komprimiert, dann hängt man an das .tar nochmal ein .gz dran. Das kann man natürlich nur auf einem System machen, was mehrere Punkte toleriert in Dateinamen. Deswegen gibt es auch noch die alternative Endung tgz, die aus der DOS-Zeit kommt. Ja, weil unter DOS konnte man eben nur drei Buchstaben als Dateiendung haben und da war tgz die Kurzform für targz. Für das BZ2 gibt es sowas nicht, also es gibt kein TBZ oder sowas, weil das BZ2 einfach so jung ist, dass es keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Systeme nimmt, die das nicht kennen. Und ja, im Grunde ist es gar kein eigenständiges Format. Ich habe es trotzdem nochmal als eigenen Punkt hier aufgenommen, weil halt es in der Linux-Welt so häufig verwendet wird, entweder das TAR-GZ oder das TAR-BZ2-Format, dass man einfach wissen muss, was man da hat, wenn man die Dinger sieht. Aber es ist halt einfach das Ergebnis, was rauskommt, wenn man zwei verschiedene Tools auf irgendwelche Dateien angewendet hat. Das eine Tool hat eben ein TAR-Archiv erzeugt und das nächste Tool hat das Ding komprimiert und sich dabei nicht dafür interessiert, dass es ein TAR-Archiv ist. Und aus Anwendersicht ist es eben auch nur ein Schritt, weil in der Regel man nicht hingeht und zunächst mit TAR von Hand ein Archiv erzeugt und das dann anschließend mit gzip klein macht. Ja, das wäre ein bisschen Platzverschwendung. Und es ist auch so, dass wenn Sie TAR sagen, mach mir bitte direkt ein komprimiertes Archiv mit gzip, auch TAR geht nicht hin und erzeugt ein großes unkomprimiertes Archiv, sondern das wird über eine Pipeline direkt klein gemacht. Ja, also TAR schreibt dann TAR startet direkt einen gzip-Prozess und baut eine Verbindung zwischen den beiden Prozessen auf, also eine Interprozess-Pipeline und gibt direkt die Daten an gzip weiter, sodass gzip das Zeug dann komprimieren kann und dann wird das Ergebnis weggeschrieben. Ja. Das ist wichtig, wenn Sie irgendwas haben, was sehr groß ist, aber nach dem Komprimieren sehr klein wird. Ja, dann können Sie nämlich hingehen und wenn Sie meinetwegen 4 GB Daten wegschreiben müssen und Sie haben nur noch 2 GB Platz auf der Platte, dann würde der Ansatz, erst ein TAR-Archiv zu erzeugen, nicht funktionieren, weil halt keine 4 GB mehr verfügbar sind. Aber wenn das Ergebnis vielleicht nur ein halbes GB groß ist, dann kann diese Kombination TAR, der direkt mitkomprimiert, kann das machen, ja, ohne diesen Platz zu brauchen. Ja, wie gesagt, Quellcode von Software fast immer in diesem Format erhältlich. Inzwischen häufiger im BZIP2-Format als im alten GZIP-Format, weil auch trotz allem, was ich Ihnen gezeigt habe, eben meistens BZIP2 besser ist als GZIP. Dann weiteres Archivformat ist eben dieses DMG-Format von Apple, was unter macOS verwendet wird. Das ist da Standard für so Softwarepakete, die man runterladen kann. Das hat ein paar Features wie Kompression und Passwortschutz. Das haben sie bei ZIP natürlich auch alles, also da ist auch Passwortschutz möglich. Die Besonderheit ist, dass wenn so ein DMG-Image runtergeladen wird unter macOS, dass es automatisch geöffnet praktisch und eingebunden wird. Also Sie können darauf zugreifen, so wie wenn Sie einen Datenträger anschließen. Ja, das erscheint in der Übersicht der Geräte als gemountetes, eingebundenes Gerät. Und ja, in der Regel hat man da halt dann einen Ordner mit einem Programm drin und zieht den raus und macht das Ding wieder zu. Und technisch ist das Ganze ein Disk-Image. Das ist also im Grunde dasselbe, wie wenn Sie so ein RAW-Image von einer Plattenpartition machen oder auch von einer DVD oder sowas. Diese ISO-Images, die man runterladen kann, das sind ja auch RAW-Images von Datenträgern und entsprechend ist auch so eine DMG-Datei im Grunde ein Disk-Image. Okay, dann würde es jetzt im nächsten Block weitergehen mit Paketformaten, die also für die Installation von Software vorgesehen sind. Und das ist dann auch das, was auf den letzten Folien noch passiert. Also es würde sich anbieten, dass wir jetzt schon in die Pause starten. Ja. Wir können die aber bis zum normalen Ende machen. Ja, weil so viel passiert dann nicht mehr. Das heißt, wir können dann, normal ist eine Viertelstunde, ne? Dann können wir um Viertel vor weitermachen.